Er wird der Wahrheit gemäß das Recht kundtun. Der Herr Jesus wird auf schwache Menschen achten, wird hier gesagt. Ein Rohr, das geknickt ist. Es gibt manchmal Leute, wenn die ein geknicktes Rohr sehen, was machen sie? So, und dann ist es ganz weg, ja? Aber der Herr Jesus geht mit Menschen, die so geknickt sind. Da ist immer noch eine Hoffnung, man könnte es aufrichten, es könnte wieder schön wachsen. Er ging auf die Schwachen zu und half ihnen zurechtzukommen. Ein glimmender Docht. Da ist noch eine Hoffnung, dass die Flamme wieder kommen könnte. Und so hat der Herr Jesus auch da, wo noch etwas da war, was gut war, das wollte er nicht einfach auslöschen, sondern das hat er gefördert. Und so ist er mit Menschen umgegangen auf so wunderbare Weise, wenn wir denken, wie er mit dieser samaritischen Frau, die 5-mal verheiratet war und dann im Konkubinat lebte, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, wie er mit ihr gesprochen hat, gib mir zu trinken. Und dann entstand ein Gespräch und das hat sich entwickelt und erst ab einer bestimmten Phase sagt er, ja, ich kann dir dieses Wasser des Lebens geben, aber ruf doch zuerst deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Und so wunderbar, wie er eben diesen glimmenden Docht, dieses geknickte Rohr, wie er das aufgerichtet hat. Und schließlich hat diese Frau den Erlöser erkannt und ging in die Stadt und sagt, siehe, ein Mann, der mir alles gesagt hat, was ich irgend getan habe, das ist doch nicht der Messias. Natürlich war es der Messias. Und viele kamen dann zum Glauben durch diese Frau. Das ist ein schönes Beispiel. Und wir könnten viele andere Beispiele aus den Evangelien zusammentragen. Und Vers 4 sagt, er wird nicht ermatten, noch niedersinken, bis er das Recht auf Erden gegründet hat. Und die Iyim werden auf seine Lehre harren. Also es wird nicht zu einem vorzeitigen Ende kommen. Ich war damals in der Synagoge in Nazareth, Lukas 4, da hat der Herr so gesprochen von der Gnade, die ausgeht über die Grenzen Israels hinaus und da wollten die Leute in der Synagoge ihn schließlich den Berg runterwerfen. Bei Nazareth geht das runter, da in die Harmagedon-Ebene. Und der Herr ist dann entwichen und immer wieder wollte man ihn vorzeitig beseitigen, aber das ging nicht. Erst als die Zeit wirklich da war. Der Herr Jesus sagt, die Stunde ist gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und so hat der Herr Jesus also alles vollführt, bis er sagen konnte, es ist vollbracht. Und dann wird hier gesagt, die Iyim werden auf seine Lehre harren. Warum wird nicht gesagt, Afrika wird auf seine Lehre harren? Asien wird auf seine Lehre harren? Südamerika? Patagonien wird auf seine Lehre harren. Nein, die Iyim. Und wenn wir uns das überlegen, wie ging das in den nächsten 2000 Jahren? Ausgerechnet Europa wurde der christliche Kontinent. Da, durch 2000 Jahre, wurde das Wort Gottes verkündigt, gepredigt, hat die Gesellschaft geprägt und ganz entscheidend verändert und geformt. Das ist nur hier geschehen. Und hier steht, die Iyim werden auf seine Lehre harren. Ja, dann machen wir nach der Pause weiter. Eine halbe Stunde Kaffee- und Kuchenpause. Wir sind bis Kapitel 42, Vers 4 gekommen. Und die Inseln, die Iyim, werden auf seine Lehre harren. Ich möchte nochmals betonen, ich habe gemerkt in der Pause, das war nicht ganz für alle klar. Also auf Seite 2 des Skriptes wird Iyim erklärt, es bezeichnet die Inseln und Küstenländer des Mittelmeers auf der europäischen Seite von Kleinasien bis Spanien. So die Definition bei Keil und Delitzsch. Und somit sagt also Vers 4 aus, dass wenn der Messias kommt, seinen Dienst hier auf Erden vollendet, dann wird besonders Europa auf seine Lehre harren. Und das Interessante ist, die Geschichte der Christenheit ist unzertrennlich verknüpft mit der Geschichte Europas der vergangenen 2000 Jahre. Man muss nicht die Geschichte Afrikas der letzten 2000 Jahre kennen, um die Geschichte der Kirche zu verstehen. Auch nicht die Geschichte Asiens. Und auch nicht die Geschichte des Vorderen Orients. Für die ersten Jahrhunderte, ja. Aber dann wurde das Christentum durch den Islam weitgehend zerstört. Gerade, wenn man denkt, im Nahen Osten, Türkei und Nordafrika. Aber die Geschichte Europas ist, kann man sagen, die Geschichte der Christenheit. Und darum ist es so interessant, dass in Jesaja diese Iyim so besonders vorgestellt werden. Vers 5. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte, der die Erde ausbreitete mit ihren Gewächsen, dem Volk auf ihr den Odem gab und den Lebenshauch denen, die darauf wandeln. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ergriff dich bei der Hand. Nun, wer ist dieser Gott, der hinter dem Heilsplan des Erlösers Jesus Christus steht? Er stellt sich hier vor als der Ewige, der die Himmel schuf, das ganze Weltall schuf, und sie ausspannte. Wir werden später noch auf diesen Begriff ausführlicher zu sprechen kommen, aber nur kurz angetönt. Es gibt ja Hinweise in der Astronomie, dass das Weltall sich ausdehnt. Das hängt zusammen, ich werde später erklären, mit der Natur des Lichtes, die bei den meisten Galaxien eine Verschiebung nach Rot aufweist. Und das kann man interpretieren, als dass diese Galaxien in alle Richtungen wegfliegen von uns, das Universum sich ausdehnt. Das Universum gestern war kleiner als das von heute. Und das von morgen wird größer sein als das Universum heute. Und das Eindrückliche ist, die Bibel spricht darüber, dass Gott das Weltall ausdehnt. Er hat es erschaffen und ausgedehnt. Aber, und zwar in einer ganzen Serie von Stellen, wir kommen später noch darauf zurück, wir hatten eigentlich eine erste Stelle schon in Kapitel 40, Vers 22. Er ist es, der da thront über der Erdkugel und ihre Bewohner sind wie Heuschrecken und die Himmel ausgespannt hat wie einen Flor und sie ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen. Warum wird es mit einem Zelt verglichen? Man muss unbedingt mal ein Beduinenzelt besucht haben. Typisch diese schwarzen Decken von Ziegenhaar. Und da muss man am Tag im Zelt sitzen und nach oben schauen. Die Decke ist schwarz wie der Nachthimmel. Aber durch die kleinen Maschen kommen Lichtpunkte ins Zelt hinein. Und es sieht aus wie der Sternenhimmel. Schwarz im Hintergrund, aber voller kleiner Lichtpunkte. Und darum wird das Universum verglichen mit einer Zeltdecke, auch noch in vielen anderen Stellen, wie wir noch sehen werden. Und nun wird gesagt, wie man die Zeltdecke ausbreitet, die aufgerollte ausdehnt, so dehne Gott den Himmel aus. Und das entspricht eben dem, dass das Universum sich ausdehnt, aber der Fehlschluss der Atheisten ist, ja, wenn es heute größer ist als gestern und gestern größer ist als vorgestern, ja, dann muss man immer weiter zurückgehen bis zu einem Urknall. Und das ist der Denkfehler. Weil man nicht davon ausgeht, dass die Bibel offenbart, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Es war nicht ein Knall am Anfang, sondern Gott hat das Universum geschaffen mit einer bestimmten Größe und es dann ausgedehnt. Und so spricht die Bibel von der Ausdehnung, aber nicht vom Knall. Also dieser Gott, der das ganze Universum in der Hand hat und der auch die ganze Flora auf dem Festland der Erde erschaffen hat und den Menschen, die auf dem Festland wohnen, den Lebensodem gegeben hat, das ist dieser Gott, der den Messias gesandt hat. Das ist der Vater, der seinen Sohn gesandt hat. Ich, der Herr, ich habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ergriff dich bei der Hand. Und ich werde dich behüten und dich setzen zum Bund des Volkes. Also der Messias, wenn er kommt, soll er einen neuen Bund gründen. Jeremia 31,31 erklärt, der Bund vom Sinai, den Gott mit Israel geschlossen hatte, nach dem Auszug aus Ägypten, dieser Bund wurde gebrochen. Und so verspricht Gott dort, dass er einmal mit Israel einen neuen Bund schließen wird, der nicht mehr so sein wird wie der frühere Bund. Und da würde Gott dann völlige Vergebung schenken und eine neue Beziehung zu seinem Volk. Und so sollte also der Messias kommen und er sollte diesen Bund bewirken. Und darum am Vorabend der Kreuzigung, als der Herr Jesus den Kosbracha, den dritten Kelch des Passa Seders genommen hat und ihn zum Abendmahlskelch gemacht hat, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. 1. Korinther 10. Nimm genau diesen Ausdruck auf, Kosbracha, der Kelch der Segnung. Und der Herr Jesus erklärt, dies ist der neue Bund in meinem Blute. Und er spricht von dem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. So musste er also kommen, um den neuen Bund zu machen für Israel, zum Bund des Volkes. In Jeremia 31,31 wird gesagt, dass Gott diesen neuen Bund mit Israel schließt, nicht mit der ganzen Welt. Es wird auch nie gesagt, dass Gott den neuen Bund mit der Gemeinde schließt. Aber die Gemeinde hat alle Segnungen dieses Bundes bekommen und noch viel mehr dazu. Und die Gläubigen der Gemeinde sind auch Diener des neuen Bundes, nach 2. Korinther 3. Und dann wird gesagt, zum Licht der Nationen. Ah, da wird deutlich. Der Messias kommt zwar, wird in Israel auftreten und wird dort sein Werk zu Ende führen, aber seine Aufgabe ist nicht nur Israel, sondern alle Völker. Und so musste die frohe Botschaft in den vergangenen 2000 Jahren in allen 5 Kontinenten verbreitet verkündigt werden. Und das Ziel ist, um blinde Augen aufzutun. Eben diesen Kelten und Germanen, die an tote Götzen glaubten, die Augen aufzutun für den wahren Gott, den Gott, der das Universum gemacht hat, für den Gott, der die Dinge in der Geschichte vorausgesagt hat und sie sind so gekommen. Blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen. Und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. All diesen Menschen, die gefangen waren in der Sklaverei Satans, in der Zauberei, im Okkultismus, im Aberglauben, in der Sünde, in der Unmoral, sie frei zu machen. Vers 8 und 9. Ich bin der Ewige. Das ist mein Name. Also ich bin Jahwe. Das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen. Noch meinen Ruhm, den geschnitzten Bildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Sehen wir auch wieder, wie Gott betont, der Beweis dafür, dass er der Ewige ist, ohne Anfang und ohne Ende, ist die erfüllte Prophetie. Und Gott wird immer wieder, sagt er, auch zur Zeit von Jesaja, ich werde euch nochmals neue Dinge sagen, bevor sie eintreten. Kündige ich sie an. Und diese Ehre, der Ewige zu sein, das ist mein Ehrenname und der bekommt kein anderer Gott. Also hier wird deutlich gemacht, dass diese Ehre, die Zukunft zu wissen, gibt Gott niemandem ab. Auch nicht die Engel und die Dämonen. Auch sie sind an Raum und Zeit gebunden und wissen darum nicht von sich aus die Zukunft. Nicht wahr? Ein Engel in Daniel 10, der kommt 3 Wochen zu spät, weil er aufgehalten worden war. Und der Satan in Hiob 1 sagt, er komme vom Umherstreifen auf der Erde. Er ist nicht allgegenwärtig, sondern an Zeit und Raum gebunden. Vers 10, singt dem Herrn ein neues Lied. Seinen Ruhm vom Ende der Erde, die ihr das Meer befahrt und alles, was es erfüllt, ihr Ijim und ihre Bewohner. Das neue Lied ist das Lied der Erlösung. Ich habe hier auf dem Skript alle 9 Stellen aufgeführt, die von dem neuen Lied sprechen. Beginnen mit Psalm 33, 3, 40, 4 und so weiter, bis dann rüber ins Neue Testament, Offenbarung 5, Vers 9. Die Ältesten im Himmel, die 24, singen das neue Lied und beten das Lamm Gottes an, das sein Blut gegeben hat zur Erlösung von Menschen aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen. Das neue Lied ist das Lied der Erlösung. Aber auch hier wieder interessant, dieses Lied soll gesungen werden vom Ende der Erde her. Also diese Erlösung sollte bekannt gemacht werden bis an die extremsten Orte der Welt. Und tatsächlich, in den vergangenen 2000 Jahren kam die frohe Botschaft bis nach Tasmanien, bis nach Patagonien, Feuerland, bis nach Alaska und so weiter und so fort. Ich muss nicht mehr erklären, was die Enden der Erde sind. Aber was hier besonders erwähnt wird, ist, die ihr das Meer befahrt und alles, was es erfüllt, ihr Ijim und ihre Bewohner. Wieder wird Europa besonders hervorgestellt und das in Verbindung mit dem neuen Lied. Und das ist sehr interessant. Und zwar aus dem Grund. Die Römer, die alten Römer hatten ja auch ihre Musik. Und auch die alten Griechen. Und sie kannten auch das, was wir heute Rockmusik nennen würden. Das kannten sie auch, besonders beim Dionysus-Kult. Da hat man das Schlagzeug, die Trommeln benutzt, um mit monotonen Rhythmen die Leute in Ekstase zu versetzen. Und dazu hat man gesoffen. Das gehört zum Dionysus-Kult, also Alkoholmissbrauch. Und dann die Rhythmen dazu. Es wirkt dann noch viel stärker, oder? Also ohne Alkohol. Mit Alkohol wird es noch stärker. Und das haben die alle gekannt. Aber jetzt kam das Evangelium von Jerusalem her, auch nach Europa. Wir sehen das so schön beschrieben in der Apostelgeschichte, wo ja auch der Akzent gesetzt wird auf die Missionsarbeit in Europa. Ich glaube, wenn man durch die Apostelgeschichte durchgeht, sehen wir, wie das Evangelium rübergeht nach Europa und wie da der Akzent gesetzt wird und es endet in Rom. Paulus in Rom, der ungehindert das Evangelium verkündigt. Auf den Ijim, ja? Ja, und interessant ist nun Folgendes. Die ersten Christen, die als Missionare nach Europa kamen, dazu gehörte Paulus, aber auch viele andere, die haben diese Lieder aus der Synagoge und vom Tempel mitgenommen. Diese jüdische Musik, die eben nicht diese ekstatische Musik der Heiden war. Und so haben die frühen Christen begonnen, in den Gemeinden, auch in Europa, diese Lieder zu singen. Und das waren einstimmige Lieder. Und im Lauf des Mittelalters hat man diese Lieder irgendwie noch mehr zur Ehre Gottes erhöhen wollen in ihrer Schönheit. Und man begann, einen Liegeton dazu zu benutzen. Also anstatt nur, sagen wir auf Hebräisch, Ashre ha'ish asher lo halach be'atzad reshaim. Jetzt können wir das auf Lateinisch nachsingen. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Aber jetzt nehmen wir im Bass, eine Gruppe singt immer einen Liegeton. Das ist schon eine einfache Mehrstimmigkeit. Zweistimmigkeit. Dann hat man sich gesagt, ja, wir könnten das auch parallel singen. In 5 Tönen Abstand. Dann gab das so etwas. Und man könnte es auch in Quarten anstatt in Quinten. 4 Töne Abstand. Und das ging so weiter, bis man den Dreiklang entdeckt hatte, der eigentlich in der Natur schon vorgegeben war. Und die Entwicklung, ich mache das ganz kurz, ging weiter bis man die vierstimmige Musik entdeckte, die dann eigentlich einen Höhepunkt, die Vollendung gefunden hat im vierstimmigen Choral von Bach. Also es war kein Bach-Choral, aber das war ein vierstimmiger Choral. Ja, aber Bach hat das wirklich zum Höhepunkt geführt. Und von da aus, von dieser Vierstimmigkeit, hat sich die ganze europäische Kunstmusik mit Konzerten und Sinfonien weiterentwickelt. Und das muss man ganz klar sagen und betonen, das hat sich alles ganz eng in Verbindung mit dem Christentum entwickelt. Das war nicht irgendeine heidnische Philosophie, sondern das hat sich eng in Verbindung mit dem Christentum entwickelt. Und diese Entwicklung hin zur Vierstimmigkeit, das hat sich in keiner Kultur der Welt parallel entwickelt. Nur in Europa. Und darum ist es natürlich auch wichtig zu sehen, gerade der vierstimmige Choral der Reformation, der hat auch eine ganz besondere Qualität bekommen, weil er sich von dieser Art in der katholischen Kirche des Mittelalters hat man eben auch eine Mystik hineingeschmuggelt. Und das hat dieses Singen dann auch dazu geführt, dass man viel zu langsam gesungen hat. Und das hat so etwas Mystisches bekommen. Aber in der Reformation hat man damit Schluss gemacht und hat wirklich diesen befreiten, vierstimmigen Choral gesungen. Ein feste Burg ist unser Gott. Ja? Und das sollte man sich schon im Klaren sein. Das ist eine ganz besonders europäische Entwicklung. Etwas Wunderbares. Und hier wird in diesem Vers gesagt, singt dem Herrn ein neues Lied. Seinen Ruhm vom Ende der Erde, die ihr das Meer befahrt und alles, was es erfüllt. Ihr Iyim und ihre Bewohner. Das Alte Testament ruft Europa zum Singen des neuen Liedes auf. Und das neue Lied hat wirklich eine Schönheit und eine Entwicklung erfahren, das ist einzigartig. Aber es ist eben eine Musik, die wirklich die Gewissheit des Heils auch ausdrücken konnte. Wenn man zum Beispiel singt, ein feste Burg ist unser Gott, da weiß man bei jedem Schlag genau, wo man steht. Ja? Ein klares Fundament da. Interessant ist, wie heute gesungen wird. Eigentlich wird die Vierstimmigkeit immer mehr verlassen, wieder vergessen. Gut, das ist nichts Böses, aber es ist ein Verlust, kann man sagen. Aber man muss mal schauen, diese heutigen Worship-Lieder, wie die geschrieben sind. Ja, warum ist der Achtel gerade vor dem neuen Takt rübergebunden? Und dann der Sechzehntel bei der Punktierung rübergebunden zum nächsten Achtel? Ständig sind die Akzente so schon oben, ja? Und das gibt dann so ein fließendes Gefühl, aber wo man nie richtig festen Grund unter den Füßen hat. Und das drückt genau dieses Postmoderne aus. Man ist eigentlich, man kann nicht sagen, so ist es. So steht es in der Bibel. Und wenn man das vergleicht, wie in der Reformation gesungen wurde, wo Menschen, die das Evangelium, die Befreiung des Evangeliums neu entdeckt hatten, singen konnten, ein feste Burg ist unser Gott. Da wusste man genau, wo man ist, was gilt, ja? Und heute ist es dieses Fließende und immer neben dem Schlag, ja? Das hat eben mehr zu bedeuten. Das ist nicht nur einfach eine Frage des Geschmacks, des Gefühls und der momentanen Mode, das drückt Tieferes aus. Dass man eben auch diesen festen Grund verloren hat oder nicht mehr so fest und deutlich hat. Aber eben, das war ein kleiner Exkurs zu Vers 10. Das neue Lied und die Iyim. Ja, und dann lesen wir weiter. Vers 11. Es mögen ihre Stimme erheben die Steppe und ihre Städte. Die Dörfer, welche Kedar bewohnt, jubeln mögen die Bewohner von Sela, jauchzen vom Gipfel der Berge her. Das ist interessant, hier wird Kedar erwähnt und Sela. Sela heißt Fels, griechisch ist das Petra. Das Gebiet in heutigen Jordanien. Kedar ist im nördlichen Gebiet des heutigen Saudi-Arabiens. Da hat sich die frühe Christenheit ausgebreitet. Ja? Auch dort, wie in anderen Gebieten. Aber mit dem Aufkommen des Islams ist es dort eben stark zurückgedrängt worden. Aber es ist doch interessant, dass diese Gebiete so namentlich erwähnt werden. Gerade Kedar und Sela. Und sie werden aufgerufen, mögen die Bewohner von Sela jauchzen vom Gipfel der Berge her. Man möge dem Herrn Ehre geben und seinen Ruhm verkündigen auf den Iyim. Da sind wir wieder in Europa. Und jetzt kommt Vers 13 bis 17. Hier wird Gott beschrieben, der einmal kommen wird als der Richter der Welt. Der Herr wird ausziehen wie ein Held, wie ein Kriegsmann, den Eifer anfachen. Er wird einen Schlachtruf, ja, ein gellendes Kriegsgeschrei erheben, sich als Held beweisen gegen seine Feinde. Von lange her, wörtlich steht hier, ewig lang habe ich geschwiegen, war still, habe an mich gehalten. Gleich einer Gebärenden will ich tief aufatmen, schnauben und schnaufen zumal. Ja. Hier wird also gesagt, dass Gott kommen wird als Richter der Welt. Wir haben gesehen, einerseits wird die frohe Botschaft bis nach Europa gebracht und als Licht allen Nationen. Aber es kommt einmal der Tag der Abrechnung, wo eben die, die das Evangelium nicht angenommen haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Der Herr wird ausziehen wie ein Kriegsmann. Und das Interessante ist Vers 14, von lange her habe ich geschwiegen, war still, habe an mich gehalten. Hier wird also klar gemacht, der Messias kommt, nicht als Revolutionär, sondern einer, der das geknickte Rohr aufrichtet und der dann eben das Licht weitergehen lässt zu den Völkern und besonders auch nach Europa. Aber es wird eine lange Zeit vergehen, bis Gott dann als Richter einmal eingreifen wird. Und nicht wahr, die Spötter, die sagen doch, die fundamentalistischen Christen, das sind ja die, die glauben, dass die Bibel immer noch gültig ist. Die haben nicht gemerkt, dass die Bibel eben keine Prophetie enthält, dass die Bibel gar nicht zuverlässig ist. Die glauben immer noch, wie es da steht, und darum glauben sie, Jesus Christus würde wiederkommen. Aber schaut mal, jetzt ist schon 2000 Jahre vergangen und er ist noch nicht gekommen. Und dabei hat doch Paulus damit gerechnet, die Entrückung würde zu seiner Zeit geschehen. Wo steht das? Ja, in 1. Thessalonicher 4 sagt er doch eben, dass der Herr kommen wird und dann werden zuerst die Toten auferstehen und dann sagt er, wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, werden gleich mit ihnen entrückt werden. Ja, er als lebender Apostel damals antwortet den Thessalonichern, wie ist das mit den Geschwistern, die jetzt gestorben sind? Dann sagt er, die haben nicht einen Vorteil uns Lebenden gegenüber. Denn wenn der Herr kommt, werden die Toten zuerst auferweckt und dann werden wir, er schließt sich als Lebender ein mit der letzten Generation, die dann noch leben wird, wir werden dem Herrn entgegengerückt werden. Aber das ist nicht eine Aussage, dass er damit rechnete. In seiner Generation würde die Entrückung stattfinden. Aber die Bibel sagt, ewig lang wird es gehen. Und 2. Petrus 3, das schreibt Petrus aus der Todeszelle in Rom im Jahr 67, in der Endzeit werden Spötter mit Spötterei kommen. Und die werden sagen, wo ist die Verheißung an die Väter, dass Jesus Christus wiederkommen würde? Seit die Väter entschlafen sind, ist alles immer gleich geblieben. Er greift ja gar nicht ein. Also, das musste genau so kommen, dass man sagen wird, also es ist ja schon so lange seither. Jawohl, es musste ewig lang gehen. Aber dann sagt der Herr, von lange her habe ich geschwiegen, war still, habe an mich gehalten. Gleich einer Gebärenden will ich tief aufatmen, schnauben und schnaufen zumal. Hier wird erklärt, wie man das machen muss bei der Geburt. Das ist eine Methode, wie man den Schmerz etwas ablenken kann. Tief atmet, gut, eine gute Atmung, dadurch wird man abgelenkt. Man konzentriert sich auf das Schnaufen und man empfindet den Schmerz subjektiv weniger. Ja, also hier wird das gerade noch erklärt als Unterricht, wie man das machen muss. Gleich einer Gebärenden will ich tief aufatmen, schnauben und schnaufen zumal. Ich will Berge und Hügel öde machen und all ihr Kraut vertrocknen lassen. Und ich will Ströme zu Inseln machen und Seen trockenlegen. Und ich will die Blinden auf einem Wege führen, den sie nicht kennen. Auf Steigen, die sie nicht kennen, will ich sie schreiten lassen. Die Finsternis vor ihnen will ich zum Lichte machen und das Höckerichte zur Ebene. Das sind die Dinge, die ich tun und nicht unterlassen werde. Die auf das geschnitzte Bild vertrauen, die zu dem gegossenen Bilde sagen, du bist mein Gott, du bist unser Gott, werden zurückweichen, werden gänzlich beschämt werden. Also hier wird gezeigt, dass Gott eingreifen wird und wer aber dann eben die einen richten wird und die anderen wird er dann einen wunderbaren Weg des Segens führen. Aber alle, die eben auf falsche Götter vertraut haben, die werden dann gänzlich beschämt werden. Und nun kommen die Verse 18 bis 25. Es geht darum um Folgendes. Israel, obwohl berufen, Knecht des Herrn zu sein, hat sich in der Vergangenheit immer wieder als blind erwiesen. Gottes Gericht kam deshalb über Israel. Wir denken, die Verwerfung des Messias im Jahr 32, dann Jahr 70, der Zerstörung Jerusalems und des Tempels, die Zerstreuung der Juden unter alle Völker, unter alle fünf Kontinente, die ständigen Verfolgungen. Gottes Gericht kam deshalb über Israel. Doch die Blindheit hielt an. Wir finden heute noch die Mehrheit der Juden, die den Messias ablehnen. Gut, man rechnet heute weltweit 14 Millionen Juden und etwa 400.000 bis 500.000 sind bekehrt. Ich meine, wie viele Schweizer gibt es? Und wie viele sind bekehrt? Also der Prozentsatz ist sehr klein im Vergleich 7 Millionen und der Prozentsatz von Bekehrten, das weiß ja niemand genau, aber das sind zur Größenordnung 2%. Also der Prozentsatz ist heute bei den Juden besser als bei Schweizern. Ja, also ich möchte nur sagen, aber diese Blindheit hat trotzdem angehalten für einen großen Teil des Volkes. Nur, Vers 24 zeigt, ein Überrest wird umkehren. Ich lese Vers 18. Höret ihr Tauben und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen. Wer ist blind als nur mein Knecht? Und taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist blind wie der Vertraute und blind wie der Knecht des Herrn? Du hast vieles gesehen, aber du beachtest es nicht. Bei offenen Ohren hört er nicht. Ein Beispiel. Wir haben doch heute Morgen gesehen, wie in Daniel 9 vorausgesagt wurde, wann der Messias kommt. Diese Jahrwochen von Daniel, die bis zum Jahr 32 führten, als Jesus Christus am Palmsonntag als Fürst auftrat. Und dann wird gesagt, wie dann ein Volk kommt und die Stadt und den Tempel zerstört. Eine der größten Rabbiner im Judentum war Moshe ben Maimon um 1200 im Mittelalter. Und er schreibt in seinem Brief Igeret HaTeman, Brief an die Gemeinde in Teman in Jemen, es hat uns Daniel die Wissenschaft der Zahlen der Endzeit kundgetan, aber sie sind uns verborgen. Und darum haben die Weisen gesegneten Andenkens, die Chachamim, die Weisen, die Rabbiner, die haben uns den Rat gegeben, wir sollen diese Zahlen in Daniel nicht nachrechnen. Wir verstehen sie nicht. Und man soll es auch nicht tun, haben sie gesagt, weil man sonst den Schwachen einen Anlass gibt zum Fall, wenn sie feststellen, dass diese Zeiten abgelaufen sind und der Messias ist nicht gekommen. Das ist unglaublich. Die wissen, die Zeit ist abgelaufen, der Messias ist nicht gekommen, sagen sie. Und dabei müssen sie nur sagen, ja, und Jesus Christus ist gekommen. Und seine Botschaft wurde in der ganzen Welt verkündigt und hat Millionen von Menschenleben völlig verändert und aus Gefangenschaft, aus Sucht, aus der Sünde herausgeführt. Und hier steht, du hast vieles gesehen, aber du beachtest es nicht. Bei offenen Ohren hört er nicht. Dem Herrn gefiel es, um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Und doch ist es ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind in Löchern gefesselt allesamt und in Kerken versteckt. Sie sind zur Beute geworden und kein Retter ist da. Zur Plünderung und niemand spricht, gib wieder heraus. So waren sie durch Jahrhunderte hindurch unter den Völkern zerstreut, ständig gehasst, geplündert, verjagt. Genauso wie es da steht. Wer unter euch will dieses zu Ohren nehmen, will aufmerken und in Zukunft hören? Wer hat Jakob der Plünderung hingegeben und Israel den Räubern? Nicht ich, der Herr, gegen den wir gesündigt haben. Hier sehen wir einen Überrest, der zur Einsicht kommt. Gott spricht durch diese Dinge zu uns. Das ist nicht einfach der Zufall gewesen der Geschichte. Sondern Gott hat sein Volk, weil der Messias abgelehnt wurde, hat er sie in die Hand der Bosheit der Völker gegeben. Damit wird die Bosheit nicht gerechtfertigt. Aber er hat sie preisgegeben. Und man muss erkennen, dass Gott das in der Hand hatte. Nicht der Herr, gegen den wir gesündigt haben. Und dann heißt es, und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und hörten nicht auf sein Gesetz. Da hat er die Glut seines Zornes und die Gewalt des Krieges über ihn ausgegossen. Und diese hat ihn ringsum angezündet, aber er ist nicht zur Erkenntnis gekommen. Und sie hat ihn in Brand gesteckt, aber er nahm es nicht zu Herzen. Das ist im Blick auf die Masse gesagt, die den Messias bis heute nicht angenommen hat. Aber ein Überrest, und heute sind das etwa 500.000, die sagen, nicht der Herr, gegen den wir gesündigt haben. Und sie haben Vergebung erhalten. Versöhnung mit Gott. Wir kommen zu Kapitel 43. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jetzt werden wir wieder versetzt ins tausendjährige Reich, der Messias ist zurückgekehrt als Richter der Welt, der Überrest wird aus all der Not der Drangsal herausgeführt und dann sagt Gott zu ihnen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und jetzt wieder ganz wichtig, wenn wir einerseits sehen, der Bibeltext bezieht sich hier auf Israel, Jakob, der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht. Auch dieses Wort dürfen wir ganz persönlich auf uns übertragen. Nicht nur dürfen, müssen wir, als Erlöste. Und dieses, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, das ist ganz besonders kostbar. Du bist mein. Ich war die Vokabel oder eine Vokabel, die zu den wichtigsten Vokabeln gehört, die wir beherrschen, das ist unser Eigenname. Ich war, da kann man Namen hören in der Menschenmenge, das kratzt niemanden und plötzlich hören wir unseren eigenen Namen. Das ist eigenartig, wie man wird gleich wach. Und wie war das damals in diesem Garten in Johannes 20? Maria Magdalena war so verweint und sie meint, der Gärtner spricht mit ihr und sagt, wo hast du ihn hingelegt, dass ich ihn wegbringe? Und dann sagt er, Maria. Sie wendet sich um, Rabuni, das heißt Lehrer. Sobald er ihren Eigennamen ruft, erkennt sie den Herrn sofort. Und so hat der Herr zu jedem Gläubigen ein ganz persönliches Verhältnis. Und das wird hier ausgedrückt: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Der Herr meint jeden wirklich ganz persönlich. Weiter: Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Das deutet auf die große Drangsalszeit, durch die hindurch Gott den Überrest aus Israel hindurchführen wird. Das ganze Land Israel wird nach Joel 2 überrannt werden durch den von Norden kommenden. Aber ein Drittel wird diese ganze Not überleben. Wenn du durchs Wasser gehst, durchs Feuer, die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israel, ist dein Heiland. Ich gebe als dein Lösegeld Ägypten hin, Sudan, im Hebräischen steht Kusch, das ist in erster Linie Sudan und im erweiterten Sinn dann auch Äthiopien, Eritrea. Und Seba, das ist Nubien, an deiner Stadt, weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. So werde ich Menschen hingeben an deiner Stadt und Völkerschaften anstatt deines Lebens. Also die große Drangsalszeit wird ein Weltkrieg sein, eine Katastrophe für die ganze Welt. Der Herr Jesus sagt, wenn Gott diese Zeit nicht verkürzen würde, so würde kein Mensch überleben. Kein Fleisch würde gerettet werden. Und so gibt Gott Völkerschaften hin, aber dieser Überrest wird bewahrt werden aus Israel. Und die Erklärung: Weil du teuer, wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. So werde ich Menschen hingeben an deiner Stadt und Völkerschaften anstatt deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Aufgang her werde ich deinen Samen bringen. Und vom Niedergang werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus. Und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den ich gebildet, ja gemacht habe. Gott spricht hier also zu dem künftigen Überrest aus Israel. Aber hier erklärt er, woher kommt dieser Überrest? Der wird gesammelt aus allen Völkern. Ja, woher? Aus welchen Völkern? Ja, er wird kommen vom Osten her, ja, vom Aufgang. Und vom Niedergang, also von Westen her. Und woher auch noch? Ja, Vers 6 sagt, ich werde zum Norden sagen, gib heraus. Und zum Süden, halte nicht zurück. Also sie werden kommen aus allen vier Himmelsrichtungen. Ja gut, heißt das, sie kommen aus Ägypten, das wäre auch vom Süden her. Und sie kommen aus dem Norden, sagen wir mal aus Libanon und Syrien. Und aus dem Westen. Das ist ein bisschen schwierig, oder? Ja, sagen wir mal Spanien. Und dann aus dem Osten, ja, aus Jordanien, Irak. Hier in dieser Stelle geht es um eine Rückkehr von fern her, Vers 6. Vom Ende der Erde. Also hier geht es um die Extremitäten der Erde. Vom äußersten Norden, vom äußersten Süden, vom äußersten Osten, vom äußersten Westen. Und ich habe das heute schon gesagt. In unserer Zeit sind Juden heimgekehrt aus Südafrika. Aus dem äußersten Süden. Sie sind zurückgekehrt aus Russland. Aus der Sowjetunion über 1 Million. Und sie sind zurückgekehrt aus den USA, aus Kanada. Von Israel aus, im fernsten Westen, zurückgekehrt aus China, aus dem Land der Sinim. Da kommen wir dann noch in Jesaja 49, da wird China speziell erwähnt. Aber schon eindrücklich, das musste so kommen, eine Rückkehr von den Extremitäten der Erde. Wir gehen weiter zu Vers 8. Führe heraus das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Also hier wird Gott gebeten, er soll dieses Volk, das bis in die Endzeit, die große Masse, blind bleibt, das soll herausgeführt werden. Und das ist ein wichtiger Punkt. Die biblische Prophetie sagt, dass Israel in der Endzeit als noch nicht erneuertes Volk im Unglauben heimführen wird ins Land der Väter. Es gibt manchmal so Spezialisten, die sagen, ja, ihr habt den Eindruck, das sei Erfüllung der Prophetie, wenn da gesprochen wird über die Rückkehr der Juden. Die meisten, ein großer Teil der Juden in Israel, das sind Atheisten und Agnostiker, die sagen, man kann nicht wissen, was wahr ist. Der ganze Zionismus, das ist eine gelinde gesagt, eine menschliche Bewegung. Das musste so sein. Das blinde Volk soll herausgeführt werden. Das Volk, das Augen hat. Die Tauben, die zwar Ohren haben, aber nicht hören. Und gerade in Ezekiel 36, Vers 24, wo Gott sagt, ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln, aus allen Völkern und euch in euer Land bringen. In den Versen davor heißt es, ihr habt meinen Namen unter den Nationen verunehrt. Aber damit mein Name nicht entweiht wird unter den Völkern, um meines Namens willen bringe ich euch zurück. Es sagt nicht, weil ihr umgekehrt seid und Buße getan habt, bringe ich euch zurück, sondern umgekehrt. Ihr habt meinen Namen entweiht, aber um meines Namens willen, damit die Völker nicht sagen können, Gott hat Israel auserwählt und hat mit diesem Volk das Ziel nicht erreicht. Nein, ich bringe sie um meines Namens willen zurück. Und dann kommt dieser Vers, ich werde euch sammeln aus allen Nationen und euch in euer Land bringen. Und nachher heißt es, und wenn ihr im Land seid, dann werde ich Reinigungswasser auf euch sprengen und werde euch reinigen. Das heißt also, erst im Land wird die Umkehr kommen. Nach der Entrückung wird im Land ein Überrest zur Bekehrung kommen. Ja, führe heraus das blinde Volk, das doch Augen hat, und die Tauben, die doch Ohren haben. Nun, die ganze Welt hat das erlebt. Dieses Drama der Juden ab 1882, da fand die erste Einwanderungswelle statt, dann kam die zweite, die dritte, bis heute über 1 Million sind zurückgekehrt aus allen 5 Kontinenten, aus über 130 verschiedenen Ländern ins Land der Väter. Und jetzt sagt Gott in Vers 9, alle Nationen mögen sich miteinander versammeln und die Völkerschaften zusammenkommen. Wer unter ihnen kann solches verkündigen? Wer in der ganzen Welt kann eine solche Prophetie geben? Ein Volk zerstreut bis an die Extremitäten der Welt soll wieder gesammelt werden, heimgeführt ins Land der Väter. Wer kann sowas prophezeien? Ja, das können wir heute öffentlich sagen. Bitte, wenn ihr das auch könnt, wie das die Bibel kann, dann würde das uns sehr interessieren. Wer unter ihnen kann solches verkündigen? So mögen sie uns Früheres hören lassen. Mögen sie ihre Zeugen stellen und gerechtfertigt werden, dass man es höre und sage, es ist wahr. Das ist so provokativ, ja? Im besten Sinn des Wortes. Das können die Völker nicht. Aber die ganze Welt hat dieses Drama und diese Erfüllung der Prophetie miterlebt. Die ganze Welt beschäftigt sich mit Israel und den Dingen, die da geschehen. Ja, und dann sagt Gott ab Vers 10, wieder zu seinem eigenen Volk, 43, Vers 10, dass die Israeliten, der Überrest, Gottes Zeugen sein sollen. Und zwar sollen sie Zeugen sein des Gottes, der sich durch die erfüllte Prophetie als allein wahrer Gott erwiesen hat. Ich lese, ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe. Übrigens, das ist der Vers, den die Zeugen Jehovas für sich nehmen. Darum sagen sie, sie seien Zeugen Jehovas. Aber hier spricht Gott zu Israel. Ja gut, die Zeugen Jehovas sagen eben, sie seien das geistliche Israel. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Hier geht es also, Gott spricht zu diesem Volk, das er aus allen Völkern sammelt. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, oder der Ewige. Und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennet und mir glaubt und einseht, dass ich derselbe bin. Das heißt, der unveränderliche Gott. Vor mir wurde kein Gott gebildet. Und nach mir wird kein Gott sein. Ich bin der Ewige und außer mir ist kein Retter. Das ist genau der Vers für Richard Dawkins. Richard Dawkins, dieser prominente Atheist heute, der sagt, Leute, die immer noch an Gott glauben, die sind eigentlich alle ein bisschen belämmert. Also der drückt sich unglaublich aus in Gossensprache. Ja? Das ist überhaupt nicht anständig, wie der spricht. Aber der schreibt so in seinen Büchern, so unanständig, über die, die immer noch an Gott glauben, an die Bibel, als Gottes Wort. Und dann sagt er, es ist so etwas Dummes, zu glauben, Gott hätte die Welt gemacht. Dann müsste man ja fragen, ja, wer hat diesen Gott gemacht? Und wenn man dann fragt, wer hat diesen Gott gemacht, muss man fragen, und wer hat diesen Gott gemacht, der diesen Gott gemacht hat? Und dann, wer hat diesen Gott gemacht, der diesen Gott gemacht hat? Ja? Und so immer gibt es eine unendliche Kette. Nun, dieser Vers zeigt, vor mir wurde kein Gott gebildet. Es gab nicht eine Göttergeneration vorher. Und dann noch eine vorher und noch eine vorher. Gott sagt, ich bin der Ewige. Das heißt, der Unwandelbare. Nicht wahr? Wir kennen nur die Dinge in dieser Schöpfung, in Raum und Zeit. Und alles, was Raum und Zeit unterworfen ist, ist eben auch dem Wandel unterworfen. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Aber der Gott der Bibel ist eben nicht Teil dieser Schöpfung, auch nicht Raum und Zeit unterworfen. Und darum müssen wir bei ihm nicht die Frage stellen, und wann hat er angefangen? Weil er gar nicht Raum und Zeit unterworfen ist. Nur was in Raum und Zeit ist, hat einen Anfang. Aber er ist der Ewige. Er ist der, der da ist. Vor ihm wurde kein Gott gebildet. Also Richard Dawkins sagt, das ist so dumm, diese Leute, die an Gott glauben, eben, dann muss ja dieser Gott auch wieder erschaffen worden sein. Aber wir müssen ihm sagen, wir glauben gar nicht an einen solchen Gott. Das finden wir auch sehr dumm. An einen solchen Gott glauben wir gar nicht. Wir glauben an den Gott, der nicht Raum und Zeit unterworfen ist, ewig ist. Und der Beweis, dass er ewig ist, ist die erfüllte Prophetie. Und da hat er auch keine Antwort. Also, ich bin der Ewige, Yahweh. Der Ewigseiende, der Unwandelbare. Und außer mir ist kein Retter. Ich habe verkündigt und gerettet und vernehmen lassen. Und kein fremder Gott war unter euch. Und ihr seid meine Zeugen, spricht der Ewige. Und ich bin Gott. Ja, von jeher bin ich derselbe. Er ändert sich nicht. Er ist immer der Gleiche. Weil er eben nicht Raum und Zeit unterworfen ist. Wir ändern uns, weil wir Raum und Zeit unterworfen sind. Er bleibt immer der Gleiche. Und da ist niemand, der aus meiner Hand errette. Ich wirke und wer kann es abwenden? Souverän hat er alle Dinge in Raum und Zeit in der Hand. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 14. So spricht der Ewige, euer Erlöser, der Heilige Israels. Um euretwillen habe ich nach Babel gesandt. Und ich werde sie alle als Flüchtlinge hinabtreiben. Und auch die Chaldäer auf den Schiffen ihres Jubels. Ich, der Herr, bin euer Heiliger. Ich, der Schöpfer Israels, euer König. Jetzt sagt Gott, er hat einen Befreier für die Juden nach Babel, nach Babylonien geschickt. So dass die Chaldäer fliehen müssen. Jetzt haben wir wieder einen Hinweis auf diesen Kores, der dann später mit Namen genannt wird, in Kapitel 44. Der von Osten kommt, der ein Volk nach dem anderen erobern sollte. Und das hat eben Israel Befreiung gebracht. Sobald Kores Babylon erobert hatte, gab er einen Erlass heraus, alle Juden dürfen jetzt wieder nach Hause kehren in ihr Land. und sie sollen die Stadt Jerusalem wieder aufbauen und auch den Tempel. Das hat dieser Kores gesagt. Und darum sagt Gott, ich bin euer Erlöser, um euretwillen habe ich nach Babel gesandt, eben diesen Retter, und da müssen die Chaldäer fliehen, die da ihre Schiffe haben auf dem Euphrat, Tigris, runter bis in den Persischen Golf. Das sind die müssen als Flüchtlinge gehen. Vers 15, das ist also die Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft. Vers 15, ich, der Ewige, bin euer Heiliger. Ich, der Schöpfer Israels, euer König. So spricht der Herr, der einen Weg gibt im Meer und einen Pfad in mächtigen Wassern. Der ausziehen lässt Wagen und Ross, Heer und Held. Zusammen liegen sie da, stehen nicht wieder auf. Sie sind erloschen, verglommen wie ein Docht. Jetzt erinnert Gott Israel daran, wie er sie befreit hat aus Ägypten. Und da ist die ägyptische Armee hinter ihnen hergegangen und die sind dann im Meer zugrunde gegangen. Wie das hier so drastisch beschrieben wird. Wagen und Ross, Heer und Held. 2. Mose 15. 2. Mose 14 und dann das Lied der Befreiung, Kapitel 15. Zusammen liegen sie da, stehen nicht wieder auf. Sie sind erloschen, verglommen wie ein Docht. Also Gott zeigt, schaut, bei der babylonischen Gefangenschaft habe ich geholfen. Bei der Befreiung aus Ägypten, noch viel früher, habe ich geholfen. Und jetzt kommt ein interessantes Wort. Gedenket nicht des Früheren und über die Dinge der Vorzeit sinnet nicht nach. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproßt es auf. Werdet ihr es nicht erfahren? Ja, ich mache durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, Schakale und Strauße, denn ich werde Wasser geben in der Wüste, ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes. Dieses Volk, das ich mir gebildet habe, sie sollen meinen Ruhm erzählen. Gott sagt also, natürlich bei jedem Passafest denkt man in der Familie an die Befreiung aus Ägypten. Und auch die Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft ist immer ein Thema unter dem Volk Israel. Aber Gott sagt, ihr müsst nicht jetzt hängen bleiben an diesen vergangenen Ereignissen. So großartig sie waren. Ich wirke Neues. Und das bezieht sich jetzt eben auf die Befreiung der Juden aus allen Völkern der Welt zurück ins Land der Väter. Und dann wird Gott die Wüste im tausendjährigen Reich aufblühen lassen. Etwas ganz Neues wird stattfinden. Ja, ist ganz interessant, in Jeremia 16, Vers 15 sagt Gott, es werden Tage kommen, da wird man nicht mehr beim Schwören sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Nicht wahr? So hat man im Alten Testament immer schwören können bei dem wahren Gott. Das ist der Gott, der uns aus Ägypten befreit hat. Und wir denken daran bei jedem Passafest. Und auch sonst, aber dann ganz besonders. Dann steht in Jeremia 16, Vers 15, nein, es wird eine Zeit kommen, da wird man sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land des Nordens herausgeführt hat und aus all den übrigen Ländern. Ich werde euch sammeln und euch in euer Land zurückführen. Da sehen wir, in der Endzeit würde Gott sein Volk aus dem Land des Nordens herausführen und aus allen anderen Völkern. Und dieses Ereignis würde an Bedeutung, an Dramatik sogar die Befreiung aus Ägypten übersteigen. Und man kann sich fragen, warum wird das Land des Nordens dort so betont in Jeremia 16? Heute können wir das sagen. Mehr als ein Drittel aller Juden, die aus allen 5 Kontinenten, aus über 140 Ländern, ich habe einmal gesagt 130, man könnte auch sagen über 140 Ländern, eingeführt hat, die meisten kamen aus dem Land des Nordens, nämlich über 1 Million kam aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Das ist schon eindrücklich. Und eben Gott sagt, bleibt nicht hängen bei dem Auszug aus Ägypten und der babylonischen Gefangenschaft. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt noch Vers 22. Doch nicht mich hast du angerufen, Jakob, dass du dich um mich gemüht hättest, Israel. Du hast mir die Schafe deiner Brandopfer nicht gebracht und mit deinen Schlachtopfern hast du mich nicht geehrt. Ich habe dir nicht mit Speisopfern zu schaffen gemacht, noch mit Weihrauch dich ermüdet. Du hast mir nicht um Geld Würzrohr gekauft, noch mit dem Fette deiner Schlachtopfer mich gelabt. Aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und hast mich ermüdet mit deinen Missetaten. Ich bin es, der deine Übertretungen tilgt. Um meinetwillen und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Rufe mir ins Gedächtnis, wir wollen rechten miteinander. Erzähle doch, damit du gerechtfertigt werdest. Dein erster Vater hat gesündigt und deine Mittler, das sind deine Propheten, sind von mir abgefallen. Und ich habe die Fürsten des Heiligtums, das sind die hohen Priester, entweiht und Jakob den Bann und Israel den Schmähungen hingegeben. Hier wird gesprochen, wie Israel ein untreues Volk war, auch in der Zeit, als sie noch den Tempel hatten, bis ins Jahr 70. Und schließlich hat Gott diese hohen Priester entweiht. Ab dem Jahr 70 gab es keine hohen Priester mehr. Aber Gott verspricht, es wird ein Tag kommen, wo ich alle Schuld von Israel wegnehmen werde. Und darum kann man diesen Vers 25 so rot anstreichen. Ich bin es, der deine Übertretungen tilgt, um meinetwillen, zur Ehre Gottes. Und deiner Sünden will ich nicht mehr gedenken. Es ist schon interessant, dass es hier nicht heißt, ich tilge deine Sünden aus Erbarmen über dich, sondern sagt, um meinetwillen. Und das ist ein ganz schöner Gedanke, der dahinter steckt. Wir kennen hoffentlich alle den Vers, der uns auch erklärt, wie man sich bekehren muss, um gerettet zu werden. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Warum steht hier, dass Gott vergibt, weil er gerecht ist? Warum steht nicht, weil er barmherzig ist? Warum ist es gerecht, wenn Gott vergibt? Die Antwort ist die: Der Herr Jesus hat am Kreuz meine persönliche Schuld vor fast 2000 Jahren getragen. Und Gott hat ihn für meine persönliche Schuld bestraft. Nun ist es gerecht, wenn ich Gott meine Schuld bekenne, dass er mir die Schuld vergibt, weil der Herr Jesus schon bezahlt hat. Es wäre ein Problem der Gerechtigkeit, wenn Gott nicht vergeben würde, weil der Herr Jesus ja schon bezahlt hat. Aber Gott ist gerecht und darum heißt es, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist gewaltig, weil der Herr Jesus alles vollendet hat. Und wenn man sich das einmal wirklich klar angeeignet hat, dann kann man eigentlich keine Heilsunsicherheit mehr haben. Dann weiß man, es wirklich die Schuld meines ganzen Lebens hat der Herr Jesus vor fast 2000 Jahren getragen. Und dann hat er gesagt, es ist vollbracht. Ja, welche Schuld? Sagt einer, ja, bis zur Bekehrung. Ja, aber, ja gut, der Herr hat dir das getan am Kreuz, bevor ich überhaupt geboren war, bevor ich irgendeine Sünde getan habe. Aber hat er eigentlich nur die Sünden von der Geburt bis zur Bekehrung getragen? Nein, natürlich auch die bis heute. Ja, und was ist mit denen in der Zukunft? Ja, die auch. Er hat alle getragen. Und dadurch, dass ich Gott meine Schuld bekannt habe, habe ich dieses Opfer für mich angeeignet. Und deshalb kann ich wissen, es ist alles gut. Und Gott ist gerecht, wenn er vergibt. Wie es hier steht, ich bin es, der deine Übertretungen tilgt, um meinetwillen. Ja, jetzt sind wir gekommen bis Kapitel 43. Es ist ja immer schwierig zu wissen, wie schnell kommen wir vorwärts. Jetzt nehmen wir einfach Kapitel 44, nächstes Mal und noch weiter.